请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 11. Mai 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach beleuchtet Changning Pustelholz im Gespräch mit Robert Heath Hierarchien, Kommunikation und Chancen im Arbeitsleben von Taiwans Hightech-Branche. Anschließend folgt ein Beitrag über vermehrt auftauchende, mithilfe von künstlicher Intelligenz generierte Videos auf YouTube, deren Auswirkungen und welche Absicht dahinter stecken könnte. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwan beobachtet das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping aufmerksam. Präsident Lai Ching-te warnt vor neuen Hürden bei Verteidigungsausgaben. Und Parlamentspräsident Han Kuo-yu führt eine Delegation nach Frankreich und Großbritannien. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister hat sich heute zuversichtlich über die stabile Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA geäußert. US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich in dieser Woche China besuchen. Geplant ist auch ein Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es wird erwartet, dass bei dem Gespräch zwischen Trump und Xi auch Taiwan zur Sprache kommt. Taiwans Außenminister Lin Xia-Long sagte heute im Parlament auf Fragen von Journalisten, die Regierung beobachte das Treffen aufmerksam. Zudem stehe die Regierung in engem Kontakt mit Washington. Ob es sich um öffentliche Aussagen der US-Regierung oder um nicht öffentliche Kommunikation handelt, wir haben Vertrauen in die stabile Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Die US-Regierung hat zudem wiederholt erklärt, dass ihre Taiwan-Politik unverändert bleibt. So Außenminister Lin Xia-Long. Präsident Lai Ching-te warnt vor neuen Hürden bei den Verteidigungsausgaben. Das Parlament hat am 8. Mai in dritter Lesung ein Sondergesetz für Militärbeschaffung in Höhe von 780 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 21 Milliarden Euro, verabschiedet. Präsident Lai Ching-te erklärte am Samstag in einem Interview, dass 780 Milliarden Taiwan-Dollar nicht ausreichen würden, um allein die US-Rüstungsverkäufe zu finanzieren. Zudem sei bei der Prüfung des Sondergesetzes eine zusätzliche Hürde eingebaut worden. Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Mittel zwar vorhanden seien, aber nicht genutzt werden können. Lai sagte, die Verabschiedung des Sondergesetzes durch das Parlament sei zwar ein schwieriger erster Schritt gewesen, stelle jedoch keine vollständige Lösung dar. Anders als bei früheren Sondergesetzen könne die Regierung diesmal nicht direkt auf Grundlage des Gesetzes einen Haushalt aufstellen. Das Parlament verlange vielmehr, dass das Kabinett erneut Bericht erstatte, bevor der Haushalt genehmigt werden könne. Das Kabinett muss noch einmal einen Bericht vorlegen und erst nach Zustimmung kann der Etat veranschlagt werden. Wenn das Parlament nicht zustimmt, kann der Haushalt dennoch nicht erstellt werden. Mit anderen Worten, schlussendlich kann es sein, dass die Mittel zwar sichtbar sind, man sie jedoch nicht verwenden kann. Dies entspricht nicht dem Verfahren einer gewöhnlichen Etatprüfung. Als Beispiel nannte Lai das Raketenartilleriesystem HIMARS, für das bereits am 31. Mai eine Zahlung fällig werde. Das Kabinett hatte ursprünglich ein Sonderbudget für Verteidigung in Höhe von 1,25 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 34 Milliarden Euro, ins Parlament eingebracht. Die Opposition kürzte den Vorschlag schließlich auf 780 Milliarden Taiwan-Dollar. Der von den Oppositionsparteien geänderte Gesetzestext sieht vor, dass die Mittel vor allem für den Erwerb von US-Militärausrüstung zur Stärkung der asymmetrischen Verteidigungsfähigkeit verwendet werden. Der Präsident von Paraguay, Santiago Peña, hat gestern seinen Staatsbesuch in Taiwan beendet. Taiwans Außenminister Lin Jialong begleitete Peña zum internationalen Flughafen Taiwan Taoyuan, von wo aus er in die Philippinen weiterreiste. Peña ist am Donnerstag mit einer Delegation in Taiwan eingetroffen. Er hat der Unterzeichnung mehrerer Abkommen zwischen Paraguay und Taiwan beigewohnt. Er traf außerdem mit Präsident Lai Ching-te zusammen. Am Samstag besuchte Peña in Begleitung von Taiwans Außenminister wissenschaftliche Einrichtungen in Tainan in Süd-Taiwan. Dort informierten sich Peña und seine Delegation über Taiwans Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Computertechnologie und Technologie Governance. Peña wurde von einer Delegation mit mehr als 40 Wirtschaftsvertretern Paraguays begleitet. Die Delegation leitete der Minister für Industrie und Handel, Marco Riquelme. Parlamentspräsident Han Kuo-yu führt vom 9. bis 17. Mai eine Delegation nach Frankreich und Großbritannien. Mit dem Besuch soll die parlamentarische Diplomatie gefördert werden. Der Delegation gehören 10 Abgeordnete aus Regierungs- und Oppositionsparteien des taiwanischen Parlaments an. Laut Parlamentspräsident Han Kuo-yu erfolgt die Reise auf Einladung der Taiwan-Freundschaftsgruppe im französischen Senat sowie des Council of Taiwanese Chambers of Commerce in Europa. Wie das Parlament heute in einer Pressemitteilung mitteilte, wurden Han und seine Delegation nach ihrer Ankunft in Paris von der taiwanischen Vertreterin in Frankreich, Hao Peizhi, empfangen. Anschließend besuchte die Delegation das Schloss Versailles. Am Abend richtete die Delegation zudem ein Abendessen für in Frankreich lebende taiwanische Geschäftsleute sowie Vertreter der Auslandstaiwaner aus. Während ihres Aufenthalts in Großbritannien wird die Delegation außerdem am Jahrestreffen des Council of Taiwanese Chambers of Commerce in Europe teilnehmen, dem Dachverband taiwanischer Handelskammern in Europa. Am Samstag haben Feierlichkeiten zur Eröffnung der Danjiang-Brücke stattgefunden. Die 920 Meter lange Brücke an der Mündung des Flusses Danshui verbindet Danshui mit dem gegenüberliegenden Bezirk Bali. Nach fast 3 Jahren Planung und Bauzeit wird die Brücke morgen offiziell für den Verkehr freigegeben. An der Zeremonie auf der Brücke nahmen auch Präsident Lai Ching-te, Premierminister Chuo Rong-tai, der Verkehrsminister sowie der Bürgermeister von New Taipei teil. Die als weltweit längste asymmetrische Schrägseilbrücke mit nur einem Pylon bekannte Brücke wurde von der renommierten mit dem Pritzker Architekturpreis ausgezeichneten Architektin Zaha Hadid entworfen. Präsident Lai sagt in seiner Ansprache, die neue Brücke werde zu einem weiteren Wahrzeichen und einer neuen Visitenkarte Taiwans auf der internationalen Bühne werden. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIEX stieg um 186,12 Punkte oder 0,45% auf 41.790,06 Punkte. Das Handelsvolumen betrug 1,11 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 30,03 Milliarden Euro oder 35,19 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es im Norden Taiwans meist bewölkt mit Höchstwerten bis zu 28 Grad Celsius. In Mittel- und Süd-Taiwan war es sonnig bei Höchstwerten bis zu 35 Grad. Die Aussichten für morgen Dienstag. In Nord- und Mittel-Taiwan bleibt es bewölkt mit Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad. In Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt mit Temperaturen zwischen 25 und 33 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 11. Mai 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Herzlich willkommen zur letzten Folge unseres Interviews mit Robert Heeth. Robert lebt seit 2,5 Jahren in Taipei und arbeitet als Ingenieur in der Hightech-Branche. Heute sprechen wir über die Strukturen und Chancen in einem taiwanischen Unternehmen und welche Zukunftspläne Robert hat. Wird er in Taiwan bleiben?
Was würdest du sagen jetzt aus deiner bisherigen Erfahrung, welchen Stellenwert nimmt Arbeit in Taiwan generell ein?
Also das klassische Klischee ist ja der taiwanische Lebenstraum, Auto kaufen, Haus kaufen, heiraten und dann hat man das Leben, sag ich mal, abgeschlossen und genau dafür braucht man halt Geld, deswegen ist die Arbeit wichtig, insbesondere wenn die typischen Gehälter etwas niedriger sind als in Deutschland, muss man sich da nochmal extra abrackern, aber das heißt nicht, dass die Leute jetzt nur für ihre Arbeit leben, also so wie ich es mit Freunden hier erlebt habe, ist es ganz genauso wie in Deutschland. Die Leute haben ihre eigenen Hobbys und Interessen und die sind genauso divers und begeistert dafür dabei wie in Deutschland auch. Was ich aus meiner Sicht sehe, ist, dass ein größeres Verantwortungsbewusstsein gegen der Arbeit vielleicht generell herrscht. Also der deutsche Arbeitnehmer, so wie ich jetzt, der tut sich vielleicht leichter damit zu sagen, das ist das Problem der Firma und nach 18 Uhr ist es nicht mehr mein Problem, weil dann bin ich nicht mehr in der Firma. Hier scheinen die Leute mehr vielleicht mit Herz und Blut dabei zu sein oder halt mehr hierarchischen Druck zu verspüren, dass man dann doch nochmal Sachen fertig macht und nochmal extra Zeit investiert, dass Dinge fertig werden.
Das stimmt. Ich finde auch, Arbeit und Privatleben mischt sich ein bisschen mehr
hier.
Ist nicht so klar getrennt.
Und ja, ich denke, ein Punkt sind auch die Kommunikationsmittel, die verwendet werden. Also was ganz typisch ist, ist, dass man halt sein persönliches Telefon auch für die Arbeit verwendet und dann den gleichen Messenger für die Arbeit verwendet wie für seine persönlichen Sachen. Also in Taiwan ist das Line, das ist jetzt das Äquivalent, wie wenn man in Deutschland halt den Chef und alle Kollegen auf WhatsApp hat und wenn dann 22 Uhr irgendwas ist oder am Samstag oder am Sonntag, dann macht sich da keiner einen Kopf, dann schreibt man halt eine Nachricht und dann sieht man auch, ob der die gelesen hat. Und dann kommt man vielleicht gerade durch diesen Mechanismus, dass man permanent erreichbar ist, manchmal nicht drumherum, doch nochmal kurz reinzuschauen und noch irgendwas zu machen.
Das heißt, du lässt deinen Chef nicht on red, wie ich gelernt habe, wie man das sagt.
Gut, ich habe jetzt persönlich das Glück, dass mein Chef halt eben nicht 22 Uhr auf Line irgendwelche Nachrichten schickt. Ja, aber das scheint nicht untypisch zu sein.
Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Vorgesetzten? Du sprachst eigentlich von einem ganz guten Verhältnis. Flache Hierarchien, eigentlich offene Kommunikationsstrukturen. Wie würdest du das Nähe-Distanz-Verhältnis zu deinem Chef, zu deinem Vorgesetzten beschreiben?
Zu meinem unmittelbaren Vorgesetzten würde ich sagen, sehr gut. Also ich habe immer das Gefühl, dass wenn irgendwelche Probleme vorliegen, dass ich das direkt ansprechen kann, dass mir daraus nicht einen Strick gedreht wird, dass er tatsächlich sich darum kümmert, dass es mir gut geht, wenn ich krank bin, einfach krank schreiben lassen, überhaupt kein Problem. Wenn ich zum Beispiel zu Weihnachten nach Hause möchte, das ist meine Chance, einmal im Jahr meine Familie zu sehen, ja, dann kann man halt mal 2 oder 3 Wochen nach Hause und wenn dann die Urlaubstage nicht reichen, dann kann man auch von zu Hause remote arbeiten. Also in der Hinsicht, das Verhältnis zu meinem unmittelbaren Chef ist super. Von flachen Hierarchien im Allgemeinen würde ich jetzt aber nicht sprechen. Also das Unternehmen ist halt sehr groß und international und dementsprechend auch hierarchisch organisiert. Also da gibt es sehr viele Ebenen über mir und auch noch über meinem Chef. Und es ist jetzt nicht typisch, dass man dann mit dem Chef des Chefs irgendwie direkt irgendwelche Probleme anspricht, sondern es geht immer von einer Ebene zur nächsten. Oder wenn man halt mit einem anderen Team zusammenarbeiten möchte oder irgendwelche Fragen klären möchte, mit dem man jetzt noch keine bestehenden Kommunikationsstrukturen hat, dann geht es auch zum Chef und dann von dem Chef zum anderen Chef und dann von dem Chef wieder runter zum anderen Team. Also da gibt's schon, sag ich mal, klare Strukturen, an die man sich vielleicht besser halten sollte. Aber in meinem Team und mit meinem Chef direkt ist es sehr offen.
Nun bist du jetzt mittendrin im Arbeitsleben. Welche Chancen siehst du für dich als deutscher Ingenieur in der taiwanischen Arbeitswelt? Meinst du, du hast besonders gute Chancen? Wie sehen deine Pläne für die nächsten Jahre aus? Möchtest du in Taiwan bleiben oder möchtest du nach Deutschland zurück und sagen, hey, ich habe in Taiwan ganz viel Erfahrung sammeln können? Wie sieht das konkret aus?
Ich denke, für mich war es hauptsächlich über die Erfahrung und das Erproben in einer anderen Kultur, in einer anderen Sprache zu leben und zu arbeiten. Also wirklich das volle Programm, alles irgendwie in der Sprache und in der Kultur hinzubekommen. Das sind Sachen auch wie Behördengänge zum Beispiel mal zu erleben, wo man die Formulare dann auf Chinesisch bekommt oder wo die Facharbeiterin dann am Schalter jetzt nicht unbedingt gut Englisch spricht und dann das Erfolgserlebnis, das dann trotzdem irgendwie hinzubekommen, sind natürlich Lebenserfahrungen, die ich unbedingt machen wollte. Darüber hinaus ist es auch ein Ort, der natürlich Weltmarktführer ist, eben in der Halbleiterindustrie. Das heißt, wenn man jetzt die Chance hat, mit TSMC oder anderen angegliederten Unternehmen zu arbeiten, dann lernt man von den Besten, sage ich mal. Und die Erfahrung dann nach Deutschland zurückzubringen, denke ich auch, ist sehr wertvoll. Insbesondere jetzt, wo TSMC halt in Dresden seine neue Fabrik baut, denke ich, dass dort dann auch viele Chancen sich ergeben werden für Leute, die zum einen den technischen Hintergrund haben und auch schon wissen, sage ich mal, wie es beim Weltmarktführer gemacht wird und zum anderen aber auch das kulturelle und sprachliche Verständnis haben, die dann halt wissen, wie man Missverständnisse vermeidet oder wie Sachen gemeint sind oder welche Sachen nicht gesagt werden und wo man dann nochmal nachfragen sollte. Ja, also ich denke, insbesondere dann nach Dresden irgendwann zurückzukommen, wäre eine große Chance.
Dem stehst du offen gegenüber, nach Deutschland wieder zurückzugehen zum Beispiel und dann bei ESMC beim Aufbau zu helfen zum Beispiel?
Spezifische Pläne habe ich da jetzt noch nicht, aber langfristig sehe ich mich jetzt schon wieder zurück, zumindest in der Dachregion, ob das dann Deutschland oder Dresden speziell ist, ist jetzt noch nicht festgelegt. Wenn sich eine schöne Möglichkeit irgendwo ergibt und ich dann auch wieder näher bei der Familie sein kann, weil das ein anderer Aspekt ist, meine Familie ist halt noch in Deutschland und Taiwan ist schon sehr weit weg. Deswegen auch nur einmal im Jahr über Weihnachten. Langfristig wäre es dann schön, wenn man wieder näher beieinander ist.
Was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du in die Arbeitswelt in Taiwan eingetreten bist? Was würdest du deinem Selbst vor 2,5 Jahren sagen?
Ich denke, das eine ist nicht zu unterschätzen, halt wie wichtig die Sprache ist. Und das geht über das reine Kommunizieren und irgendwie Verstehen werden hinaus. Der andere Aspekt ist halt, sich auch in Situationen durchzusetzen, wo es einfacher wäre, sag ich mal, nichts zu sagen, aber man halt diese Sprachbarriere hat. Zum Beispiel in Meetings, wo das ganze Meeting auf Chinesisch ist und man versteht, was passiert und man theoretisch auch seine Gedanken ausdrücken kann, aber man muss schon wirklich sehr sattelfest sein, dass man an dem Punkt dann aktiv sich einbringt und vielleicht auch aktiv versucht, was Konträres zu formulieren mit seinen limitierten Sprachkenntnissen. Also es ist Sprache und dann noch das Selbstbewusstsein, um das dann auch in solchen Situationen noch anwenden zu können und nicht einfach nur, ja, okay, alles klar, alles abzunicken.
Lieber Robert, ich bin dir sehr dankbar, dass du zu mir in die Sendung gekommen bist und deine Erfahrungen geteilt hast.
Sehr gerne.
Mit uns und mit all den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich bin mir ganz sicher, dass der ein oder andere sich von dir inspirieren lassen wird, auch sein Glück zu versuchen.
Würde mich freuen.
Alles Gute für dich.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Die taiwanische Faktencheck-Organisation MyGoPen hat kürzlich einen Bericht über mithilfe von künstlicher Intelligenz generierte Inhalte auf YouTube veröffentlicht. Danach tauchen auf YouTube-Kanälen zu Themen wie Gesundheit oder Alltagsthemen vermehrt KI-generierte, emotionsgeladene Videos zu politischen oder kontroversen Themen auf. Solche Inhalte seien gleichzeitig auf mehreren Kanälen aufgetaucht, so MyGoPen. Dies deute auf den gezielten Versuch hin, Verunsicherung in der taiwanischen Gesellschaft zu schüren. Handelt es sich hierbei vielleicht um eine Taktik der kognitiven Kriegsführung Chinas gegen Taiwan? Auf YouTube-Kanälen, die eigentlich Inhalte und Tipps zu Gesundheit, Lifestyle oder Reisen teilten, tauchen plötzlich Inhalte über Taiwans Versorgung mit Erdgas, Evakuierungen von Bürgern im Ausland oder Krieg auf. Die Chefredakteurin des Taiwan Fact Check Center, Claire Chen Weiting, sagte dazu: Auf YouTube gibt es nun eine große Anzahl solcher Content-Farmen, die innerhalb kürzester Zeit enorme Mengen an mit künstlicher Intelligenz generierten Videos produzieren. Und dies zu vielfältigen Themen. Bei den meisten Inhalten, die derzeit von der Bevölkerung gemeldet werden, handelt es sich um Gesundheit, politische Maßnahmen, Sonderangebote der Eisenbahn und Hochgeschwindigkeitseisenbahn und so weiter. Zu Beginn bieten diese Kanäle Inhalte, das alltägliche Leben der Menschen betreffend, die das Interesse und die Aufmerksamkeit der Menschen wecken. Nachdem sie sich eine bestimmte Zuschauerbasis aufgebaut haben, ändern sie an einem gewissen Punkt dann vielleicht ihren Ton und posten andere Inhalte. Statt der ursprünglichen Inhalte über Gesundheit geht es plötzlich um Energie, Ölpreise oder internationale Entwicklungen. Seit etwa Mitte vergangenen Jahres seien große Mengen an Content-Farmen aufgetaucht, die KI-Videos generieren. Bisher gebe es jedoch noch keine belastbaren Beweise oder Erkenntnisse über Geldflüsse und man könne nicht feststellen, ob diese Aktivitäten von China ausgehen. Die Faktencheck-Organisation hat jedoch beobachtet, dass mindestens 20 YouTube-Kanäle nahezu gleichzeitig KI-generierte Videos mit ähnlichen Titeln und Inhalten veröffentlichten. Zwar könne man hier auch nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich um eine neue Form der kognitiven Kriegsführung von China handelt, doch man habe feststellen können, dass bei den Untertiteln solcher Videos gelegentlich vereinfachte chinesische Schriftzeichen auftauchen. Der Gründer und Leiter von MicroPen, Charles Yitzi Yang, sagte über die Entwicklung: Die künstliche Intelligenz ist inzwischen viel ausgefeilter und noch schwerer zu erkennen. Auch die mögliche Länge der Videos hat zugenommen. Wir haben beobachtet, dass mindestens mehr als 20 Kanäle gleichzeitig solche Inhalte verbreiten, oft mit ähnlichen oder nahezu identischen Inhalten. Daher gehen wir von einer koordinierten Vorgehensweise aus. Charles, ihr zufolge rufen plötzlich auftauchende Inhalte zu politischen oder kontroversen Themen oft Misstrauen hervor. Videos mit Titeln wie Taiwan Eisenbahn bietet ab Oktober Vergünstigungen oder Kosten für Betreuungspersonen bei Krankenhausaufenthalt wird in Zukunft vom Staat übernommen. Solche Themen, den Alltag der Menschen betreffend, werden oft einfach ungeprüft angenommen, auch wenn die Inhalte nicht der Wahrheit entsprechen. Solchen Inhalten begegnen Nutzer oft mit wenig Misstrauen. Charles Ye sagte: Allein dieser jüngste Inhalt zu den neuen Regelungen 2026 für die Eisenbahn und die Hochgeschwindigkeitseisenbahn wurde innerhalb von 24 Stunden mehr als 500 Mal gemeldet. Das ist also schon ziemlich erschreckend. Jedes Mal zum Monatswechsel, von Januar zu Februar, zum März, April und Mai, werden wieder angeblich neue Regelungen oder versteckte Vorteile bei der Taiwan-Eisenbahn oder der Hochgeschwindigkeitseisenbahn verbreitet. Und diese Themen werden immer weiter gesponnen und beeinträchtigen die Arbeit der Mitarbeiter, die mit der Kundschaft zu tun haben. Als wir nachgefragt haben, baten sie uns sogar, möglichst schnell Klarstellungen zu veröffentlichen und die Öffentlichkeit zu informieren, da die Mitarbeiter an der vordersten Linie schon seit längerem stark dadurch belastet sind. Claire Chen wies darauf hin, langfristig könnten solche KI-Videos das Vertrauen der Bevölkerung in taiwanische Unternehmen und öffentliche Institutionen untergraben und sogar zu wachsendem Unmut in der Gesellschaft führen. Zum Beispiel heißt es, dass es für Menschen im Alter von über 65 Jahren irgendwelche Vergünstigungen gibt oder dass die Regierung im nächsten Jahr ein großes Geschenkpaket verteilen wird, das man abholen kann. Wenn man solche Informationen sieht, entwickelt man Erwartungen und denkt sich, oh, ich kann staatliche Unterstützung bekommen. Was macht man dann normalerweise? Man ruft beim Sozialamt an, fragt den Gemeindevorsteher oder geht zum Einwohnermeldeamt, um nachzufragen, ob man Anspruch auf solche Leistungen hat. Doch die offiziellen Stellen sagen dann, nein, so etwas gibt es nicht. Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Und man fragt sich vielleicht, warum es im Internet steht, aber die Regierung sagt, dass es das nicht gibt. Wenn sich solche Erfahrungen häufen und sich aufstauen, Professor Li Yizhi von der National Chengchi Universität hat darauf hingewiesen, dass dies ein Gefühl einer subjektiv empfundenen Benachteiligung, einer relativen Deprivation hervorrufen kann. Angesichts einer solchen Flut an Falschinformationen und Videoinhalten unbekannter Herkunft stellt sich die Frage, wie man zwischen echt und unecht, zwischen Wahrheit und Lüge überhaupt noch unterscheiden kann. Claire Chen zufolge ist entscheidend, dass die Bevölkerung erkennt, dass bestimmte Informationen problematisch sein könnten und dass sie sich zur Überprüfung an vertrauenswürdige Quellen wie Familienangehörige, Freunde, offizielle Stellen oder Faktencheck-Organisationen wendet. Man muss auch nicht übermäßig misstrauisch werden, denn ein Ziel von Falschinformation ist es, dass man am Ende denkt, gar nichts mehr glauben zu können. Wenn man das Gefühl hat, nicht zu wissen, wem man überhaupt noch glauben kann, und wenn man nicht mehr weiß, was man tun soll, gerät man besonders leicht in die Falle von Akteuren, die kognitive Kriegsführung betreiben oder Betrug begehen wollen. Wenn man also auf Informationen stößt, die man anzweifelt, braucht man auch nicht in Panik zu geraten oder sich zu große Sorgen machen. Man kann Menschen in seinem Umfeld fragen oder sich an Personen wenden, denen man vertraut, zum Beispiel seinem Hausarzt. Man kann Experten konsultieren oder Nichtregierungsorganisationen wie unsere aufsuchen. Wir alle können Unterstützung anbieten. Claire Chen zufolge konzentriert sich die Medienkompetenzbildung in Taiwan derzeit vor allem auf Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberschulen. Erwachsene hingegen, die sich nicht aktiv entsprechendes Wissen aneignen und aktuelle Entwicklungen nicht verfolgen, sind sich oft nicht über den Fortschritt der künstlichen Intelligenz bewusst. Deshalb ist es für sie schwer, Unstimmigkeiten zu erkennen, geschweige denn aktiv Hilfe zu suchen oder Informationen zu überprüfen. Deshalb sollten sich jüngere Menschen stärker um ältere Generationen kümmern, um deren Bewusstsein und Widerstandsfähigkeit gegen Falschinformationen zu stärken, so Claire Chen. Wenn wir, also die mittlere oder jüngere Generation, über bessere Fähigkeiten zur Überprüfung verfügen oder mehr Techniken der Medienkompetenz kennen, dann können wir zum Beispiel darüber sprechen, was künstliche Intelligenz heute alles leisten kann. Oder wir zeigen unseren Familienmitgliedern einige KI-Videos, die wir gesehen haben, und erklären, warum es sich dabei um ein mit künstlicher Intelligenz hergestelltes Video handelt, und bringen ihnen grundlegende Erkennungsmerkmale bei, damit sie verstehen, dass es viele solcher Videos im Internet gibt, die echt aussehen, aber es nicht sind, und dass man ihnen nicht einfach glauben soll. Ich denke, ihnen nach und nach ein solches Verständnis zu vermitteln, ist auf jeden Fall wirksam. Und es ist auf jeden Fall schneller, als erst jemand anderen zu fragen, wenn bereits ein Problem aufgetreten ist. Claire Chen zufolge hätten einige Regierungsbehörden die Gefahren, die von solchen KI-generierten Videos ausgehen, bereits erkannt und begonnen, Richtlinien für die Produktion und Verbreitung entsprechender Inhalte zu erarbeiten. Sie halte Gegenmaßnahmen für dringend erforderlich, da die negativen Auswirkungen von durch künstliche Intelligenz generierte Videos auf die taiwanische Gesellschaft zunehmend sichtbar würden. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 11. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900. Kilohertz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.